Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Coronavirus und Wissenschaft. Die Hintergrundsendung auf Radio 1. Der renommierte Wissenschaftsjournalist Beat Glocker, Gründer vom Internetportal Higgs.ch und der Radio 1 Chefredaktor Jan von Dobbel erklären, was man zum neuen Coronavirus SARS-CoV-2 weiss und ordnet aktuelle Studien und Erkenntnisse ein.
Mittwoch, 29. Mai, herzlich willkommen zu dieser Sendung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie immer bin ich verbunden mit Beat Glocker. Auch dir guten Nachmittag, Beat.
Ja, hallo miteinander.
Es ist viel diskutiert worden in den letzten Tagen über die Rolle der Kinder in der Verbreitung von SARS-CoV-2. Auch wir haben darüber geredet. Heute haben wir uns aber noch Verstärkung geholt. Im Studio ist nämlich der Professor Dr. Christoph Berger, Leiter der Infektiologie und Spitalhygiene beim Universitätskinderspital Zürich. Grüezi, Herr Berger.
Grüezi miteinander.
Ja, wir wollen heute versuchen, besser zu verstehen, was man weiss und was man nicht weiss in Bezug auf Kinder, damit man sich selber dann auch ein Bild machen kann, Risiken auch einschätzen kann selber. Zuerst, Herr Berger, was sind Ihre Erfahrungen, die Sie am Universitätskispig gemacht haben mit dem neuartigen Coronavirus?
Wir haben uns fest vorbereitet und auch nicht gewusst genau, was auf uns zukommt. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben ganz wenig Kinder gesehen, die an dieser Erkrankung erkrankt sind. Wir haben ganz wenig positiv getestete Fälle. Das sind 5 Kinder, haben wir positiv getestet und 2 sind kurz unterwegs im Spital gewesen.
Und die anderen, also in dem Fall sind es nur 3 gewesen, die man positiv getestet hat, die haben kaum Symptome gehabt.
Die haben kaum Symptome gehabt und die haben wir problemlos ambulant managen. Die waren einfach daheim gewesen.
In der Schweiz, wenn wir jetzt die Zahlen vom Bundesamt für Gesundheit anschauen, dann sind es rund 120 Fälle unter 10 Jahren. Wie geht das zusammen, dass da im Kispi nur 5 Fälle quasi entdeckt worden sind? Das ist ja doch noch speziell, weil es ist ja doch eines der grossen Kinderspitäler.
Also das ist ja natürlich nicht gleichmäßig verteilt in der Schweiz, das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt, kommen die auch nicht alle zu uns, auch von Zürich nicht, um sich da zu testen. Und dann haben wir auch eine restriktive Teststrategie gehabt am Anfang, dass wir gesagt haben, man tut eigentlich schwersymptomatische Patienten testen und Risikogruppen.
Und da ist natürlich jetzt die grosse Frage, wenn Sie sagen, wir haben sehr wenig Kinder positiv getestet, dann ist natürlich die Frage, welche Kinder hat man dann überhaupt getestet, damit man die Zahl auch einschätzen kann.
Also ich kann das nur für das Kinderspital Zürich sagen. Und wir haben zwischen 250 und 300 Kinder getestet und das ist dabei rausgekommen.
Beat Glocker, 250 bis 300 Kinder getestet, 5 positiv, 2 ganz kurze Spitalbehandlung. Das klingt doch alles sehr, sehr positiv.
Das klingt positiv und es deckt sich mit den Zahlen, die ich in der letzten Sendung schon aus der isländischen Studie herauspicken konnte, wo bei unter 10-jährigen Kindern keine Viren gefunden haben und bei über 10-jährigen dann gleichliche Infektionsrate wie bei den Erwachsenen. Und das ist die Frage, was ist Kind? Und offenbar ist es unter 10, das ist so Kind genug, dass weniger anfällig auf die Infektion ist. Was aber gleichzeitig auch erstaunlich ist, weil man findet immer noch in der Fachliteratur Aussagen von renommierten Virologen und Infektiologen, die sagen, Kinder seien eben gerade drum so gefährlich, weil sie asymptomatisch oder fast nicht symptomatisch sind und da als so ein bisschen Silent Transmitter können auftreten. Einerseits freut mich der Befund, den jetzt auch der Herr Berger uns nochmal bestätigt hat, wo man auch in der Literatur jetzt ein bisschen, dass sich es abzeichnet. Und andererseits verwirrt es mich auch, dass gleichzeitig auch die Warnungen immer noch rum sind. Oder? Also ich kann da keine klare Position, auch für mich, nicht ausmachen.
Genau, und das werden wir ja versuchen, in dieser Sendung auch ein bisschen Hintergrundinfos geben, damit man eben selber sich dann kann ein klares Bild machen kann. Und da nimmt es mich jetzt schon noch Wunder, Herr Berger, wie stark statistisch signifikant sind denn solche Befunde, die Sie jetzt machen, wenn Sie sagen, wir haben 300 Kinder getestet, 5 davon sind positiv getestet worden. Da könnte man ja vielleicht auch die Frage stellen, hat man dann zum falschen Zeitpunkt getestet, wenn Kinder asymptomatisch sind, dann ist ja das extrem schwierig, wann dass man die Krankheit überhaupt im Rachen, den Virus im Rachen kann feststellen.
Das ist total, wenn Sie ganz richtig, bin ich völlig einverstanden mit dieser Aussage. Es ist, wir haben ja auch nie die asymptomatischen getestet bis jetzt. Mhm. Sondern wir haben, ich habe ja vorher gesagt, wir haben Kriterien gehabt und die asymptomatischen haben da nicht dazugehört. Die haben wir nicht getestet. Sie haben vorher gesagt, ja, und das ist ja gar nicht gefährlich. Oder vielleicht doch gefährlich, je nach Virologe, den man fragt. Zuerst müssen wir sagen, gefährlich. Für wen? Mhm. Für Kinder ist es nicht gefährlich. Mhm. Und ob jetzt die Kinder asymptomatisch sind oder mildkrank, wir finden besser die, die mildkrank sind, weil die können wir irgendwie finden. Und sonst müssten wir ja eine Populationsstudie oder so etwas machen, um die Asymptomatischen zu finden. Mhm. Aber für Kinder unter sich spielt das gar nicht eine grosse Rolle. Eine Rolle spielt es dann, wenn wir sagen, wir wollen wissen, sind die Kinder für andere gefährlich. Und das ist nachher dort, unterscheidet sich jetzt eben die Interpretationen.
Genau, also ich meine, es ist sicher beruhigend, dass man für Eltern ist das sehr beruhigend natürlich, wenn man weiss, Kinder, die erkranken praktisch nie schwer daran. Und ich glaube, das ist auch wirklich unumstritten. Das zeigen all die Forschungsresultate. Aber die andere Frage, sind sie dann vielleicht eben gefährlich in der Verbreitung? Kann man denn dazu jetzt aus den Erfahrungen, die Sie gemacht haben, überhaupt eine Aussage machen dazu?
Also da kann ich nur sagen, von den ganz wenigen Fällen, die wir gesehen haben, was nicht statistisch gar nicht heisst. Aber jetzt auch, wenn man die Studien anschaut, die es gibt, wo Kinder infiziert sind, am Anfang in China, dann sieht man in diesen zum Teil sehr gut publizierten Studien, dass das wenig Kinder sind. Und in diesen Studien kommt zum Teil auch raus, dass die hauptsächlich in der Familie angesteckt worden sind und dann sind sie angesteckt worden von Erwachsenen in der Familie. Das ist nicht ein Beweis, aber das ist vielleicht ein Hinweis, dass eben das besser übertragen wird, wenn man Symptome hat oder wenn man erwachsen ist, als wenn man Kind ist. Es ist nicht ein Beweis, dass es anderen nicht passiert, aber es ist einfach ein Hinweis, dass es dort so passiert ist.
Aber gross angelegte Studie jetzt zu dem Thema, auch vielleicht, wie stark das Virus auch bei Kindern im Rachen, vielleicht sogar in der Lunge kann replizieren, dass man dann wirklich auch ansteckend ist, infektiös ist. Haben Sie das beobachtet an diesen einzelnen Fällen, ob die wirklich eine grosse Virenanzahl dann im Rachen haben?
Nein, aber das ist ja, das mit dieser Virenanzahl im Rachen hängt immer davon ab, wie haben Sie denn den Abstrich gemacht, oder? Mhm. Wie viel haben Sie denn da gesampelt und wie hat man das gemacht und in welcher Phase von der Erkrankung hat man es gemacht? Das ist eine schwierige Diskussion, da haben wir nicht viele Daten. Ich würde ganz trivial einfach sagen, das wissen wir auch von allen anderen respiratorischen Viren, wie zum Beispiel Grippeviren oder Rhinoviren oder so. Jemand, der Symptome hat, egal ob Kind oder Erwachsen, jemand, der Symptome hat, der also niest und hustet, tut ja bei dem Niesen und Husten sicher Viren viel mehr umsprayen als jemand, der das nicht macht. Und von dem her ist weniger Symptom, ist auch weniger Ansteckungsgefahr. Ich sage nicht kein, aber sicher deutlich weniger.
Ja, Glocker, wie siehst du das? Es gibt ja doch auch da Studien, wo es in Italien, in einem Dorf, das untersucht haben und dort gezeigt hat, dass eigentlich asymptomatische Patienten, Erwachsene, wenn man dazu sagen, asymptomatische Patienten nicht zwingend weniger ansteckend gewesen sind.
Ja, Niesen und Husten bezieht sich vor allem auf die Tröpfcheninfektion. Aber ich habe jetzt in den letzten Tagen immer mehr auch recherchiert über Aerosol. Ich habe jetzt auch gerade eine Studie gefunden, wo in einem Callcenter so einen Ausbruch rapportiert hat, wo die Leute schlicht durch Atemluft in nicht gut durchlüfteten Räumen sich angesteckt haben. Und im gleichen Haus, in anderen Stockwerken, wo sie physisch getrennt waren, praktisch keine Ansteckungen gehabt. Also, was der Herr Berger sagt, stimmt natürlich, oder? Der Hauptansteckungsweg ist sicher wirklich die Tröpfcheninfektion. Und die Aerosol gewinnen jetzt einfach immer mehr Bedeutung. Und jetzt kann man fragen, sind Aerosol gefährlich, wenn man einfach rasch zum Grossi oder zum Grosspapi angeht? Würde ich ja sagen, ja, eher nicht. Ich habe ein kleines Problem mit den Erklärungen, wenn man sagt, Hand geben ist nicht gut und jetzt sollte plötzlich auch eine kurze Umarmung sollte jetzt wieder gut sein. Und wir haben jetzt gesagt, ja gut, Kinder dürfen weniger Grosseltern anstecken, aber jetzt können in der Familie Grosseltern Kinder anstecken. Also ist es ja eigentlich auch nicht okay für die Weiterverbreitung. Also ehrlich gesagt, ich werde eigentlich, je länger ich mich mit dem Thema befasse, desto mehr habe ich eine Verwirrung. Und ich könnte jetzt Studien für das eine oder für das andere aus dieser langen Liste vorziehen. Und wahrscheinlich, wie Herr Berger hat so gesagt, wir wissen es einfach nicht. Ja.
Wie ist denn das bei Ihnen, Herr Berger? Wie wohl ist Ihnen denn jetzt mit der absoluten Aussage, man kann ohne Risiko ein Kind in den Arm nehmen, Großeltern können ohne Risiko ein Kind in den Arm nehmen, das, nachdem wir 6 Wochen alles gemacht haben, um diese Generation vor jeglichem Risiko zu schützen? Wie wohl ist Ihnen mit dieser Interpretation?
Das ist eine Interpretation, die ich ein bisschen in einen anderen Zusammenhang stelle. Ich kann mit dieser Interpretation leben. Und ich werde Ihnen schnell erklären, wieso. Erstens einmal kennt die Oma ihren Enkel oder der Großvater den Enkel. Er macht das sicher nur, wenn das Kind gesund ist. Und sonst nicht. Und im Idealfall, ich sage jetzt das extra so, hat das Kind die Hände gewaschen und die Nase geputzt. Und dann ist das überhaupt gar kein Problem. Und das ist ein kurzer Moment. Und was alle, wir wissen ganz viele Sachen nicht. Aber der hustet, übertreibt mehr. Und der nüsst, übertreibt mehr. Und der die Hände nicht wäscht, hat das an der Hand. Und ich will einfach nochmal sagen, wir können diskutieren Aerosol und Tröpfchen und Kontakt, das wäre über die Hände. Und wir dürfen nicht vergessen, die Hände spielen eine ganz wichtige Rolle, weil wir alle langen uns die ganze Zeit ins Gesicht und geben das über die Raum, über die Hände weiter. Und nicht mit dem Wunder, ob die in diesem Callcenter dort sich auch schön gut verhalten haben. Weil das ist auch nochmal wichtig. Ich sage nicht, kein Aerosol. Aber ich glaube, primär ist Hände und Tröpfchen und das andere gibt es einfach auch noch. Und jetzt aber zurück zu dieser Frage. Der kurze Moment vom Enkel mit den Grosseltern, wo man ja unter Kontrolle hat, und ein Moment ist, das ist eine kurze Exposition, eine kontrollierte Exposition. Und ich stelle die auch dem gegenüber, die ist viel problemloser, die Umarmung vom Grossvater, als wenn man sagt, immer am Dienstag ist die Kinderbetreuung durch Grosseltern, weil dann hat nämlich Mami, kann dann nicht arbeiten, weil das Kind jetzt gleich ein bisschen Schnupfen hat und dann macht man es trotzdem. Und dann ist es nicht eine Umarmung, sondern ein Aufenthalt den ganzen Tag. Und das ist total ein anderes Setting. Und ich sehe es mehr in dem Sinn. Ich würde das Zitat vom Herrn Koch oder das Beispiel in diesen Rahmen stellen. Absolut gesehen, bleibt ein kleines Risiko, wenn die sich umarmen. Oder man könnte vielleicht noch diskutieren, könnte die kleinen Kinder überhaupt infiziert werden oder nicht. Ich glaube, das ist noch eine Hypothese, das ist nicht bewiesen, können wir gerne noch diskutieren.
Wenn ich Sie richtig verstanden, geht es ja da auch darum, dass wenn man natürlich ein Kind hütet, A, ist man länger natürlich um das Kind herum, man tut das Kind auch füttern, man tut Getränke, da gibt es natürlich auch viel mehr Flüssigkeit austauschen, wenn das Kind das Getränk wieder ausspuckt und so weiter, all die Situationen kennen wir. Ist das vielleicht auch ein Punkt, wo man ein bisschen, halt noch ein bisschen mehr darauf kommunizieren müssen, dass das halt schon dann grössere Risiken sind?
Ja, aber das hat er eigentlich so. Ich glaube, das ist einfach ein bisschen untergegangen in dieser Diskussion, in dieser Pressekonferenz. Aber ich sehe das in diesem Zusammenhang und in diesem Zusammenhang macht es für mich auch total Sinn.
Es geht uns ja auch nicht darum, die Kommunikation gross zu kritisieren, sondern es geht uns wirklich darum, dass wir versuchen, auch den Leuten zu erklären, was dann die grösseren Risiken sind und was vielleicht auch ein bisschen kleinere Risiken sind. Eine weitere spannende Frage, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, ist natürlich die, warum ist denn das echt so, dass Kinder weniger schwer erkranken und eventuell auch weniger können angesteckt werden? Da gibt es ja die Theorie, dass ein Rezeptor fehlt. Können Sie uns ein bisschen genauer erklären, wie das aussieht?
Also das ist eine interessante experimentelle Studie, vorwiegend aus Boston mit grossen Kollaborationen. Und die haben sich eine ganz grosse Arbeit gemacht und haben geschaut auf sättige Epithelien und Gewebe, auf diese Schleimhäute, wo ja das Virus schlussendlich in den Körper reingeht, muss es ja wie eine Andockstelle geben. Und dort hat es den ACE-Rezeptor und dann braucht es noch einen zweiten Rezeptor. Und wenn die beide dort sind, kann eigentlich das Virus andocken. Und wenn man jetzt den einen oder den anderen oder beide gar nicht dort hat, dann fehlt eigentlich das Schlüsselloch zum Reingehen, oder? Und dann geht das gar nicht. Und jetzt die Studie sagt, dass bei den Jungen, bei den ganz Kleinen, die haben viel weniger von diesen Rezeptorkombinationen auf ihrer Oberfläche. Und das wäre natürlich, das ist eine elegante Hypothese, zum erklären, das Virus kommt bei diesen kleinen Kindern viel weniger gut rein als bei den grösseren. Das ist einfach bis jetzt, das ist eine kleine Zahl und das ist eine experimentelle Untersuchung. Das ist wirklich eine gute Hypothese, aber für mich ist es noch nicht mehr als das.
Es ist eine mögliche Erklärung. Es gibt ja die Erklärung, dass das Immunsystem der Kind leichter fertig wird mit dem Virus. Aber mich würde bei dieser ACE-Hypothese schon noch interessieren. Der ACE-Rezeptor ist ja zuständig für Blutdruckregulation. Also wie funktioniert denn, dass das Kind einen stabilen Blutdruck hat, wenn es von dem Rezeptor viel weniger hat? Haben Sie da einen Ansatz von einer Erklärung, Herr Berger?
Da bin ich, muss ich sagen, bin ich überfragt. Da kann ich nicht in die Tiefe gehen, weil ich das nicht weiss. Aber es ist einfach so, der ACE-Rezeptor auf der Schleimhautoberfläche, der reguliert ja nicht den Blutdruck, sondern das ist einfach ein Rezeptor, den es dort hat und anderswo hat. Und weil der gleich aussieht, sagt man dem so. Und das ist schon richtig. Die ACE-Hämmer, die tun dort angreifen und mit dem hat man einen anderen Blutdruck. Aber das ist nicht der ACE-Hämmer, den wir vielleicht auch noch auf der Schleimhaut haben. Wir können ja an verschiedenen Orten haben. Und für das Virus braucht es ja noch einen Co-Rezeptor, sonst funktioniert es ja gar nicht. Ja. Aber es ist sehr fachlich. Und ich denke, das wäre jetzt ein Punkt, warum kann man, sind vielleicht Kinder weniger infiziert, aber das wissen wir ja gar nicht. Vielleicht tun sie ja einfach weniger darauf reagieren. Das wäre ihre andere Hypothese.
Genau, die andere Hypothese, das wäre, dass das Immunsystem der Kinder besser damit fertig wird. Kann das auch sein?
Ja, das kann gut sein. Oder das ist ja, da haben wir verschiedene Beispiele von Krankheiten, die altersabhängig ganz verschieden verlaufen. Da kann ich Ihnen eines sagen, was jetzt nichts mit dem zu tun hat, aber zum Beispiel das Pfeifferische Drüsenfieber. Das ist eine EBV-Primo-Infektion. Wenn Sie das als Teenager oder Erwachsene haben, haben Sie da Kissing Disease oder eben Pfeifferisches Drüsenfieber. Im Kleinkindesalter ist das unspezifisch einfach eine Art milde Grippe.
Und laufen dann jetzt da auch Forschungsarbeiten, vielleicht auch beim Universitätskinderspital, um herauszufinden, warum das so ist? Weil ich mindestens als Laie könnte mir vorstellen, wenn man da mehr herausfindet, dann könnt ihr das vielleicht auch nicht nur den Kindern helfen, wo man dann eine Erklärung hätte, warum das so ist, sondern vielleicht könnte man ja das auch in der restlichen Bevölkerung sich zunutze machen.
Ja, für das laufen jetzt nicht spezifische Projekte am Kinderspital Zürich. Aber was sicher wichtig ist, ist, dass es gibt so wenig Kinder, dass man die probiert, mit Zusammenarbeiten zu überhaupt vernünftigen Zahlen kommen und Unterlagen und Daten, dass man überhaupt damit etwas machen kann. Das kann nicht das Kinderspital allein machen, sondern muss man Kollaborationen machen und vergleichen, wie ist es bei Kindern und wie ist es bei den Erwachsenen.
Jetzt Deutschland, in Heidelberg zum Beispiel, weiss ich, ist eine Studie geplant mit 2000 Kindern oder sogar bereits schon angelaufen, wo man eben genauer will herausfinden, ob es wirklich weniger infizierte Kinder gibt, wie das genau aussieht. So etwas aus Ihrer Sicht ist wichtig, dass man die Datengrundlage dann endlich hat, auch zum Entscheid können, zu fällen, wie es weitergeht.
Das ist sicher wichtig, dass wir noch mehr sehen, wie die Virusübertragungen unter Kindern und zwischen den Generationen passieren. Da wissen wir noch zu wenig, weil man bis jetzt eigentlich an den meisten Orten so ausgelastet war, dass man sich auf die symptomatischen, auf die kranken Leute begrenzt hat. Und da kann man sicher viel machen. Das ist der eine Aspekt, der wichtig ist. Und der zweite ist auch zu schauen, wie viel machen dann die Infektion durch und haben nachher Antikörper. Auch da sind wir noch nicht weit, aber da läuft viel.
Ich möchte da noch auf einen anderen Punkt eingehen, den ich mir überlegt habe. Und zwar haben wir jetzt die erste grosse Welle von dem Coronavirus gehabt, in einer Zeit, in der wir schönes Wetter hatten, hier in der Schweiz mindestens. Das heisst, die Leute sind draußen gewesen, die Kinder haben auch draußen gespielt. Dort weiss man, dass es natürlich mehr Luftzirkulation gibt, dass mindestens die Übertragung via Aerosol, via die ganz, ganz kleinen Tröpfchen in der Atemluft zum Beispiel, sicher viel weniger stattfindet. Und auch sonst hat man natürlich mehr Abstand draußen. Jetzt haben wir seit gestern ein bisschen weniger schönes Wetter. Könnte das auch einen Effekt haben, dass sich vielleicht jetzt auch einfach wetterbedingt die Krankheit oder das Virus wieder stärker könnte verbreiten?
Das ist eine gute Überlegung, das kann sein. Ich meine, es ist immer noch nicht eiskalt und es regnet nicht ununterbrochen. Und ich hoffe, die Leute und vor allem die Kinder gehen immer noch viel voraus. Und daheim sollte man ja auch mehr oder weniger probieren, nicht in der Familie, aber Social Distancing, dass es in der Familie bleibt. Das ist immer noch eine recht eingeschränkte Zirkulation.
Beo Glocker, was meinst du dazu, zu dieser These, die ich da aufgestellt habe?
Ja, sie tönt plausibel. Wenn ich mich auf die berühmte zweite Welle, die gut erforscht sind von den verschiedenen Grippewellen, die wir im letzten Jahrhundert hatten, ist die zweite Welle oft gegen den Herbst gekommen. Also ob es jetzt gerade jetzt, wenn jetzt ein paar Tage regnet, wieder kommt, weiss ich nicht. Aber historisch gesehen käme die zweite Welle gegen den Herbst. Und das würde dann aber auch wieder auch ein bisschen mit dem Wetter und der Feuchtigkeit korrelieren. Wir wissen ja, dass UV-Viren generell zerstört, Trockenheit ist auch nicht gut. Also sie brauchen schon ein gewisses Umfeld. Und das würde, also ich wollte jetzt da nicht Lotto oder Toto spielen, aber ich würde sagen, auf den Herbst irgendwie eine tobende Kinderbande in einer schlecht gelüfteten Kita ist sicher nicht ideal für die Weiterverbreitung.
Jetzt haben wir ja viel hören von Nebeneffekten von der ganzen Coronavirus-Verbreitung, dass Kinder oder auch allgemein Leute viel weniger ins Spital zum Arzt gehen, auch zum Teil viel zu lang zu erwarten. Wie erleben Sie das im Universitätskinderspital? Ist das wirklich ein Problem gewesen, wo jetzt auch stärker im Fokus muss kommen?
Ja, definitiv. Das ist ein Problem, wo wir gesehen haben. Es sind viel weniger Frequenzen auf der Notfallstation sind sehr deutlich runtergegangen. Und das hat verschiedene Effekte, aber das mit dem Social Distancing und bleiben Sie zu Hause und schauen Sie erst mal selber, das ist auf die andere Seite gefährlich, wenn man dann eben ein wirklich krankes Kind hat, dann muss ein Doktor das anschauen. Wir sind sogar so weit gegangen und haben das auch probiert, ein bisschen zu kommunizieren, dass man wegen dem nicht daheim bleiben muss. Und ein Kind, das wirklich krank ist, ein kleines, das hat etwas, das es gefährlich krank macht. Das ist auch nicht Covid. Dann müssen zum Doktor gehen. Das kann immer noch eine Blutvergiftung oder eine Hirnhautentzündung haben. Und die zu verpassen, ist völlig unnötig in diesem Zusammenhang. Und es ist ganz wichtig, dass sich dort die Eltern melden bei der Kinderärztin. Per Telefon und einen Termin abmachen. Und wenn es nicht geht oder nicht erreichbar ist oder was, dann halt auch beim Spital anrufen, Termin abmachen, vorbeikommen. Nicht das rausschieben, das braucht es nicht. Und das ist definitiv passiert.
Also da haben Sie konkrete Fälle, wo es etwas schlimmer geworden ist, was so nicht nötig wäre?
Ja. Also es sind Kinder, die extrem Kopfweh hatten, wo sonst viel früher gekommen werden, wo man etwas dagegen machen kann. Oder Schürfungen, Verletzungen von irgendwie draussen spielen, wo sich nachher infizieren, wenn man nicht rechtzeitig die desinfizieren und verbinden. Das ist unnötig.
Also da nochmal ganz klar der Aufruf, wenn man etwas hat, wenn ein Kind oder ein Erwachsenes etwas hat, wo ärztliche Aufsicht oder Begutachtung braucht, dann sollte man unbedingt trotzdem natürlich ins Spital gehen. Und ich glaube, da gibt es jetzt auch ein bisschen Lockerung, dass man wieder die ganzen nicht absolut dringend lebensnotwendigen Eingriffe auch wieder machen kann. Ich nehme an, da sind Sie auch froh, Herr Berger.
Da bin ich froh und das ist ganz wichtig, oder? Weil die Normalen, das, was es immer gegeben hat, außerhalb dieser Pandemie, das gibt es natürlich immer noch weiter. Wir haben ein bisschen weniger Infektionskrankheiten wegen dem Social Distancing, auch andere weniger. Aber wir haben nicht keine und die gehen weiter und man muss das machen. Und ich will da einfach auch noch anfügen, zum Beispiel all die Impfprogramme, die muss man nicht jetzt unterbrechen, sondern das kann man, wenn man es jetzt unterbrochen hat, sofort wieder aufnehmen, das kann man problemlos weitermachen.
Ja, Beat Glocker, wir sind in dieser Sendung gestartet mit dem Ziel, dass wir ein bisschen Aufklärung haben, wie denn wirklich die Situation ist, was man weiss, was man nicht weiss. Bist du schlauer geworden oder sind noch Fragen offen?
Ich bin einigermaßen schlauer geworden, weil mich dunkt, das haben wir vielfach gesagt, oder? Die Wissenschaft ist noch nicht eindeutig und mich durch den Herr Berger hat es sehr deutlich können machen, dass es ein Abwägen ist. Ein Abwägen auch bei unsicherer Datenlage und dass man, wenn man ein kleines Risiko abwägen muss gegen jetzt, sagen wir jetzt, sozialen oder psychischen Schaden, wo Großeltern oder das Kind kann nehmen, wenn das eben nie mehr möglich ist, so Kontakt, dunkt mich das minimale Risiko von so einer Umarmung einzugehen. Das hilft. Ich finde auch, wir haben gegenüber der verknappten Aussage vom Herrn Koch durch einiges Licht können in die Lage hineinbringen. Und was wir auch gehört haben, dass wir brauchen, das sagt auch der Herr Drossen die ganze Zeit, wir brauchen Daten, wir brauchen Studien, weil wenn wir die Krankheit nicht kennen, können wir sie nicht auf die lange Zeit nicht effektiv bekämpfen. Und das hat jetzt der Herr Gerger wieder gesagt, es braucht internationale oder multi, mehrere Spitäler, die zusammenarbeiten, um die Daten zu beschaffen. Und das zeigt einfach, wie wichtig die Forschung ist. Ja.
Herr Berger, bei Ihnen, haben Sie die Sachen, die Ihnen am Herzen liegen, auch kundtun können?
Ja, das war ein gutes Gespräch. Ich will etwas noch, jetzt haben wir viel über eben die Grosseltern geredet. Mhm. Ich denke, auf den Grund, wir brauchen mehr Daten. Ich bin sehr interessiert an solchen Daten. Ich suche die, ich probiere mich zu beteiligen. Ich finde aber trotzdem, dass wir in dieser Situation, in der wir heute stehen, ohne Sorgen können am 11. Mai die Kinder wieder in die Schule schicken.
Da sind Sie sicher, dass das möglich ist? Oder muss man auch bei den kleinen Kindern dann auch keinen Abstand halten? Das ist natürlich dann noch eine entscheidende Frage.
Wenn wir sagen, sie gehen in die Schule, dann gehen sie in die Schule. Und dann müssen sie einen mehr oder weniger normalen Schulalltag haben. Und sie sollen auch alle dort in die Schule gehen, außer sie sind krank, dann sollen sie daheim bleiben. Und sie können die Hygienemaßnahmen, die es gibt, die können sie einhalten und die sollen es machen und da sollen sie angeleitet werden. Und da gibt es nicht immer 100% Social Distancing, aber der Schulalltag ist möglich in diesem Setting. Das ist meine Meinung von heute, ja.
Das grosse Risiko ist von der Grossveranstaltung, wo die Leute massenweise tanzen und ausgelassen sind und sich umarmen. Und dort würde ich extrem auf Zurückhaltung plädieren. Und jetzt, das, wie der Herr Berger sagt, mit diesen Schulen mal probieren und ich glaube, das ist eine vernünftige Sache, wenn man das so macht.
Aber natürlich immer näher beobachten, wenn die Fallzahlen steigen sollten, nehme ich an, Herr Berger, das ist auch Ihre Meinung, dann muss man halt den Entscheid vielleicht auch wieder revidieren.
Man kann das jetzt wagen und man muss aber gut beobachten, was dann passiert. Wir wissen das alle nicht. Es gibt Länder, die das schon gemacht haben oder die schon dran sind. Und ich denke, es ist richtig, das zu machen. Man kann das wagen und man soll das wagen. Man muss reagieren, wenn etwas passiert. Und nochmal, wir reden von der Schule und das ist Kind unter Kind.
Sehr interessant. Danke vielmals, Christoph Berger, für den Bericht von den Erfahrungen aus dem Universitätskinderspital Zürich, aus der Forschung und auch dir, Beat Glocker, natürlich für deine Ausführungen. Danke vielmals, dass ihr heute hier zu Gast gewesen seid.
Ja, gerne.
Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, besten Dank fürs Interesse. Wir hoffen, dass wir hier da Erklärungen haben können liefern, die ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Die Sendung gibt es dann am nächsten Montag wieder, weil der 1. Mai der ist ja auch in dieser Situation ein Viertag und bleibt ein Viertag. Darum fällt die Sendung den Freitag aus. Also am nächsten Montag hören wir uns wieder wie gewohnt ab dem 4 Uhr auf Radio 1 und auch als Podcast zum Nachlesen. Ich wünsche noch ganz einen schönen Nachmittag.
Coronavirus und Wissenschaft. Die Hintergrundsendung auf Radio 1 mit dem renommierten Wissenschaftsjournalist Beat Glocker vom Internetportal higgs.ch und dem Radio 1 Chefredaktor Jan von Dobbel. Am Montag, Mittwoch und Freitag nach dem 4 Uhr auf Radio 1 und als Podcast auf radio1.ch und higgs.ch. Weil das Wissen rund ums neue Coronavirus SARS-CoV-2 für uns alle wichtig ist. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.